Willkommen in unserer Kommunizierbar. Ihr hört den Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht.
Hallo Andrea.
Hi Lars.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode unserer Kommunizierbar, unseres Podcasts rund um wirkungsvolle Kommunikation. Und Andrea, das Jahr, unser erstes Podcast-Jahr geht so langsam, aber sicher zu Ende.
Ja, verrückt. Ich bin richtig froh, dass wir es noch auf 10 Episoden geschafft haben.
Ich dachte gerade, du würdest sagen, ich bin richtig froh, dass es zu Ende geht.
Nein, aber natürlich nicht. Wir wollen diese 10. Episode jetzt nutzen für einen kleinen Rückblick. Welche Themen haben uns dieses Jahr beschäftigt? Vor allem oder sowohl in unserem Podcast, aber auch darüber hinaus. Welche Themen sehen wir als Trends, mit denen wir uns vielleicht jetzt schon beschäftigen und auch im nächsten Jahr mehr beschäftigen werden? Und diese Themen und Trends werden wir vor allem vor dem Hintergrund betrachten, inwiefern sie Marken noch attraktiver machen können und das Unternehmen insgesamt weiterbringen.
Wirkungsvolle Kommunikation eben.
Genau.
Darum geht's.
Und jetzt, Lars, sag es noch zum letzten Mal dieses Jahr, unseren absoluten Lieblingssatz im Podcast.
Ja, wir werden nämlich diese Folge wieder mal nicht nur zu zweit machen, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, dieses Mal einen ganz besonderen Gast. Und zwar sitzen wir jetzt hier mit unserem Kollegen Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist bei uns bei Archetype Managing Consultant und du bist vor allen Dingen verantwortlich für die Themen Brand und Growth. Und insofern glaube ich auch prädestiniert für diese Folge, wo wir eben, wie du ja schon gesagt hast, Andrea, ein bisschen zurück, aber auch nach vorne blicken wollen. Und wir haben das heute mal etwas anders vor als sonst. Nämlich wir haben uns so drei Themen jeder von uns hat sich ein Thema ausgewählt, wofür sie oder er eben so steht oder was, wo sie dann eben vor allen Dingen einen Trend sehen. Und Martin, ich glaube, du fängst an.
Also ich fand's ein tierisch spannendes Jahr. Ich glaube, Corona hat, glaube ich, schon auch auf die Kommunikation echt großen Einfluss gehabt. Und was ich eigentlich so als einen Kerntrend irgendwie gesehen habe, der die Industrie, der unsere Kunden auch begleitet hat, ist einerseits Kommunikation mit einer starken Haltung, also wirklich das Thema Haltung, Werte stark in die Kommunikation mit reinzubringen, wie man sich wirklich auch als Unternehmen zu gesellschaftlichen und sozialen Themen positionieren kann, mit einer strategischen Kommunikation.
Und was meinst du, wodurch das getrieben ist?
Ich denke einerseits, Corona hat gezeigt, dass es nicht nur um Profit geht, um Wachstum geht, sondern wirklich auch, was können Unternehmen auch der Gesellschaft zurückgeben, welche Rolle spielen sie wirklich in der Gesellschaft, aber auch sozusagen die größere Rolle, die zum Beispiel eine Gen Z spielt für Marken. Also da ist einfach ein ganz anderer Anspruch noch da. Beispielsweise gibt es eine aktuelle Studie von Social Sprout, die wirklich zeigt, dass gerade die Bezugsgruppe wirklich so eine extrem hohe Erwartung an Marken hat, wenn es um Haltung und gesellschaftliches Engagement geht. Das habe ich auch erfahren, wenn ich mit Unternehmen so über die letzten Monate auch rund um das Thema Haltung, Purpose auch gearbeitet hat, ist, dass es echt auch mühsam sein kann, dass es kein einfacher Prozess ist für die Unternehmen. Aber gleichzeitig, wenn man wirklich durch so einen Prozess geht und es auch aktiv in seine Kommunikation bindet es sich wirklich lohnen kann. So hat beispielsweise zum Beispiel McKinsey auch herausgefunden, dass purpose-orientierte Unternehmen ihren Wert im Durchschnitt doppelt so schnell steigern wie der Wettbewerb. Also ich meine, es geht nicht nur um Kommunikation, sondern da geht es wirklich auch um das Thema Business-Nutzen. Und gleichzeitig haben doch, glaube ich, auch viele, viele Beispiele gezeigt, dass das Thema dann, wenn man es auch angeht, man es auch wirklich authentisch angehen muss und wirklich tief in das Unternehmen integrieren muss, aber auch die richtigen Partner und die richtigen Kampagnen sich aussucht. Also da ist mir eine Kampagne eigentlich aufgefallen, die ich echt super fand, von Starbucks, What's Your Name? wo es wirklich darum geht, ganz nah an der Unternehmensmission von Starbucks, das Thema Diversity und Inclusion rund um Transgender in einer eindrucksvollen Art und Weise zu kommunizieren. Also weil jeder weiß, der mal bei Starbucks war, sagen auf die auf den Kaffeebecher kommt der Name und der wird auch laut ausgerufen. Und natürlich für das Thema Transgender ist natürlich der neue Name dann wirklich auch gleichbedeutend mit dem Coming Out und da wirklich sage ich mal die Verbindung auch mit Starbucks. Das fand ich sehr eindrucksvoll kommuniziert. Ja. Gleichzeitig habe ich auch gesehen bei unseren Kunden, dass das Thema Haltung, das Thema Purpose im vergangenen Jahr echt eine große Rolle gespielt hat. Beispielsweise bei der R&V-Versicherung mit Du bist nicht allein. Wie ich schon gesagt hatte, glaube ich, also intern und auch dann extern für Sie das manchmal auch ein mühevoller, aber auch lohnender Prozess gewesen ist. Oder was wir auch mit Harman beispielsweise, einer unserer Kunden, gemacht haben, ist das Thema gerade auch während Corona wirklich auch ganz nah an ihrer Mission, wie wirklich sie Musik auch an die Zuhörer und an die Gesellschaft bringen können, wie wir da einfach wirklich auch zurückgeben können an die Community.
Ich denke auch, also bei der nochmal zum R&V-Beispiel, ich glaube, das unterstreicht das auch, was du am Anfang gesagt hattest, Martin, mit der, dass halt Unternehmen sich zum einen vielleicht auch stärker ihrer gesellschaftlichen Rolle bewusst sind, aber vor allen Dingen das eben auch wirklich aktiver kommunizieren. Weil ich glaube, so in der Theorie war das ja schon immer so, dass halt Unternehmen eine gesellschaftliche oder eine gewisse Rolle in der Gesellschaft haben und diese dann eben auch eigentlich in der Kommunikation und im Marketing dann eben auch ja, nach außen tragen sollten. Aber ich glaube, dass jetzt gerade die letzten zwei Jahre eben die Pandemie und auch so die Debatten, die es rund um die Pandemie gab und auch die Polarisierung, die wir da gesehen haben, dass das, glaube ich, nochmal die Bereitschaft dann erhöht hat für Unternehmen, sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Risiko, ne? Weil halt Stichwort Polarisierung der Gesellschaft, da geht man natürlich auch gewisse Risiken ein, dass man halt auch den entsprechenden Gegenwind bekommt. Aber ich glaube, und das ist, oder das war ja auch das, was eigentlich viele Unternehmen davon abgehalten hat, eben so eine gewisse Position einzunehmen. Und ich glaube, das hat sich in diesem Jahr, oder das Gefühl habe ich, dass sich das in diesem Jahr wirklich geändert hat. Und ein gutes Beispiel ist ja die Impfkampagne, die es jetzt in den letzten Wochen oder vor ein paar Wochen eben losging, dass eben viele Unternehmen bei dieser Kampagne mitgemacht haben, ihr Logo geändert haben, ihren Claim geändert haben und damit eben auch eine Haltung gezeigt haben und auch durchaus auf Konfrontation gegangen sind, eben mit Menschen, die damit nicht übereinstimmen und die dagegen sind.
Und gleichzeitig denke ich auch, dass es früher sozusagen noch sehr auch in der Macht von den Unternehmen lag, ob sie sich wirklich positionieren oder nicht. Und heute es wirklich halt dieses Anspruchshalten auch gibt, ja, und es eigentlich auch keinen Weg dran vorbei mehr führt, sich wirklich auch zu positionieren und da auch klar zu kommunizieren, aber auch authentisch zu kommunizieren.
Mhm. Ja. Also das wäre dann so der Punkt, gesellschaftliche, soziale Positionierung, was du jetzt gesagt hattest. Was siehst du so noch in diesem Zusammenhang oder auch gerade was so Kampagnen vielleicht angeht von Unternehmen?
Gut, das andere, was ich schon auch sehe, ist so dieses Thema Storytelling, ganz nah an der Marke dran und technologiegetriebenes Content-Marketing. Also dass natürlich das Thema wirklich eine Geschichte zu erzählen als Kern der Markenkommunikation viel ausgeprägter geworden ist in den letzten 12 Monaten, vielleicht auch 16 Monaten, dass auch das Thema gerade mit der Pandemie, das Thema eigener Content oder Brand Journalism einen viel größeren Raum eingenommen hat, weil einfach auch viele Kommunikationswege über klassische Medien etc. wirklich während der Pandemie einfach nicht mehr so da war. Also deswegen Marken da auch einfach stärker auch auf eigenen produzierten Content gesetzt haben. Ich glaube, Andrea spricht da ja später auch über das Thema Podcast, was genau in die Richtung geht und dass gleichzeitig in Kommunikationskampagnen Technologie eine viel größere Rolle spielt. Beispielsweise haben wir da auch von unseren spanischen Kollegen eine super Kampagne, die sie mit Facebook zusammen gemacht haben, rund um die Altamira-Höhle, UNESCO-Weltkulturerbe, wo sie einfach einen Augmented Reality Filter für Facebook auch kreiert haben. Und dadurch werden wir die Höhle anlässlich des 140-jährigsten Jubiläums der Entdeckung wirklich der Welt zugänglich gemacht haben über Facebook und da wirklich auch die Community irgendwie zusammengebracht haben und das natürlich dann auch wieder genutzt haben, um klassische Medienberichterstattung zu generieren, gleichzeitig aber schon auch den Markenkern von Facebook einfach erlebbar zu machen über die Story, also wirklich diese Story ganz nah, ganz im Kern der Kampagne und gleichzeitig eine doch innovative technologische Lösung genutzt, um dann auch die Kampagne zum Leben zu erwecken.
Ich finde auch vor allem, jetzt gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwie Content zu streuen und Unternehmen, die davon noch keinen Gebrauch machen. Ich finde, die verpassen einfach was.
Ja, und auch das Thema Kreativität ist natürlich ein wichtiges, sehr wichtig, ne, dass man eben auch auf die entsprechenden Ideen kommt und gerade in Verbindung mit Technologie, also was eben auch mit Technologie auch für die Kommunikation möglich ist. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich wahnsinnig viele viele Möglichkeiten. Genau, und da habe ich jetzt das Thema integriert, habe ich jetzt schon oder haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Ich denke mal, das war dann der dritte Teil, über den du noch sprechen wolltest. Ne?
Genau, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Also es ist einfach wirklich ein Muss, Kampagnen ganzheitlich zu denken, integriert zu denken und nicht nur eindimensional über ein Gewerk oder einen Kanal hier auszurollen, weil wir einfach ja auch schon immer das Ziel sein muss, so multiple Berührungspunkte, ja, mit einer Marke zu schaffen für die Bezugsgruppen, ja, die auch wirklich konsistent sind und aufeinander abgestimmt sind, ja. Und ich glaube, was mir in dem Zusammenhang auch wirklich wichtig ist, dass wirklich die Orchestrierung eigentlich der einzelnen Maßnahmen, der einzelnen Kanäle macht's. Und da sehe ich eigentlich auch die Kreativleistung von einer Agentur, ja. Es geht nicht drum, möglichst viel Kanäle zu machen, sondern im Endeffekt auch die Kanäle und die einzelnen Maßnahmen so sinnvoll und eng verzahnt aufeinander abzustimmen, dass sie auch den größten Impact wirklich auch haben und sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig verstärken.
Und du hast jetzt, Martin, so bei deinen Punkten, also erstmal eben so diese gesellschaftliche Positionierung, also Haltung zeigen als Unternehmen, dann eben das Thema so Storytelling, Brand Journalism hast du ja genannt oder eben auch so diese Technologie oder der Technologieanteil in der Kommunikation und im Marketing und dann eben das Thema integriert, crossmedial, da hast du ja immer wieder auf so einige Aspekte drauf hingewiesen, auf die wir jetzt bei unseren beiden Themen dann noch eingehen wollen. Andrea, dann fang du mal an. Also das Thema Brand Journalism, da glaube ich, da kannst du gut drauf aufsetzen und beim Thema Hama natürlich auch.
Genau. Martin hatte ja vorhin eine Studie erwähnt von Sprout Social, war das, glaube ich, wo es darum ging, dass eben der Purpose immer wichtiger wird und dass auch gerade die Konsumenten danach schauen und dass sich die Marken so authentisch wie möglich positionieren können. Und wie geht das besser als über die Stimme? Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, die im Januar dieses Jahres, da sind wir ja alle am Handy gehangen in Clubhouse.
Ich hab übrigens auch, als ich darüber das letzte Mal nachgedacht habe, war ich der festen Überzeugung, das sei 2020 gewesen.
Ja, ich musste ja auch erstmal googeln. Ja. Aber es war tatsächlich 2021 und der Hype ging ja dann relativ raketenhaft los und so schnell wie er da war, war er auch wieder vorbei. Aber die anderen Social-Kanäle haben sich inspirieren lassen. Und so bietet jetzt auch Twitter über Twitter Spaces diese Live-Audio-Funktion an und Facebook arbeitet an der Lösung. Also war wirklich so der Startschuss für dieses neue Format. Und gerade wenn es darum geht, dass Marken authentisch kommunizieren, sind natürlich Podcasts eine tolle Möglichkeit. Und der Konsument stellt alles viel mehr in Frage, vertritt die Marke wirklich meine Werte, Und es funktioniert natürlich über diese nicht perfekte Kommunikation, die man in den Podcasts gut rüberbringen kann. Weil gerade im Podcast ist ja keine Werbeveranstaltung, sondern lebt von den persönlichen Stimmen. Also wir hatten jetzt in unserem Podcast auch immer oder öfters mal Kollegen zu Gast. Also man bekommt wirklich einen Einblick in das Unternehmen, sieht, wie es da abläuft, erlebt verschiedene Facetten und genau das ist es, was es ausmacht. Und gerade, was ich finde, was ich auch immer wieder bei mir selber sehe, obwohl ich nicht mehr zur Gen Z gehöre, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne oder das Aufmerksamkeitsvermögen total schwindet. Also wir scrollen den ganzen Tag durch Social Media, auf TikTok diese 60-sekündigen Videos oder jetzt auch länger, aber ursprünglich mal 60 Sekunden. Also wir hüpfen von A nach B. Wir sind ja auch ein bisschen die Generation der Multitasker und bei den Podcasts nimmt es gerade wieder so ein bisschen ab. Also laut einer aktuellen Studie von Analect, die ist vom November 2021, hören die Zuhörerinnen und Zuhörer wöchentlich 120 Minuten, was ich schon wahnsinnig viel finde. Und gerade Episoden mit einer Dauer zwischen 20 und 30 Minuten kommen da sehr gut an. Wobei man ja auch sagen muss, dass die langen Formate auch noch viel gehört werden. Zum Beispiel von dir, Lars, gell?
Ich wollte gerade sagen, also ich habe vorgestern habe ich eine Podcast-Episode beendet, die hat 7 Stunden und 30 Minuten gedauert.
Wow.
Das ist in dem alles gesagt Format von der Zeit. Da war Thea Dorn zu Gast. Und der dauert ja so lange, diese Episoden dauern immer so lange, bis der Gast oder die Gästin sagt, dass es jetzt nicht mehr weitergehen soll. Und Thea Dorn hatte Durchhaltevermögen.
Martin, wie viel Zeit hast du heute mitgebracht?
Wir haben schon ein bisschen.
Inzwischen kennt oder nutzen 37% der deutschen Bevölkerung Podcasts und 2020 waren das noch 32%. Das heißt, die Nutzungszahlen steigen und somit steigen natürlich auch die Anzahl an Corporate-Podcasts, weil das viele Unternehmen jetzt für sich erkannt haben. Ich bringe natürlich jetzt wieder mein Lieblingsbeispiel, und zwar den Harman Audio Talks Podcast. Den haben wir im Mai 2020 gestartet und werden jetzt auch 2022 weitermachen, was uns sehr freut. Also wir verlinken es euch in den Shownotes, schaut es euch an, hört es euch an und abonniert natürlich. Im Januar geht es mit spannenden neuen Episoden weiter. Das besonders Schöne beim Thema Audio ist ja auch, dass gerade Unternehmen, die vielleicht nicht die Kapazität haben, jetzt einen eigenen Corporate Podcast zu starten, ihre Sprecher ganz einfach bei anderen Podcast Earned platzieren können. Wir hatten das zum Beispiel bei Twilio, da haben wir den CEO und Gründer Jeff Lawson im Bits and Pretzels Podcast platziert.
Ja, ist im Grunde dann so eine Weiterentwicklung oder eine Erweiterung so von der klassischen Medienarbeit ja eigentlich, ne?
Genau.
Ja. Du hast ja gesagt, dass Unternehmen eben auch da immer stärker sich so dieses Formats annehmen und dann eben auch Podcasts, also eigene Podcasts dann eben vor allen Dingen umsetzen. Das sehen wir ja bei uns. Du hast ja Hamann das als Beispiel gesagt. Also bei IBM haben wir ja auch seit anderthalb Jahren, im Grunde seit die Pandemie so richtig losging, haben wir ja dann auch verstärkt mit Podcasts experimentiert. Und jetzt, glaube ich, ist das auch schon ein etabliertes Format gewesen. Was würdest du denn sagen, Andrea, was sind denn noch so die Punkte, die dann oder die Entwicklungen und die Trends, die du dann da siehst, die sich vielleicht dann ins nächste Jahr dann eben oder die im nächsten Jahr dann umgesetzt werden?
Also in 2022 freue ich mich auf jeden Fall auf viele Live-Podcast-Touren. Ich finde, da sollten wir auch mal einen Ausflug starten als Agentur. Also nicht nur Live-Podcasts, sondern auch Live-Audio-Formate werden jetzt wieder, schätze ich, vermehrt zunehmen, wenn jetzt die Messen wieder losgehen. Wir sind zum Beispiel im Januar auf der CES mit Harman und haben da einige Live-Twitter-Spaces-Q&As geplant. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ich denke, das wird sehr cool, live von der CES aus Las Vegas. Genau, was ich finde, was da auch ein bisschen dazugehört und was ich immer wieder sehe und was mich natürlich sehr freut, ist, dass die Podcasts anfangs ja oft als Testobjekte gesehen wurde. Also es hieß, starten wir mal einen Podcast, schauen wir, was passiert. Und wenn dann nicht der große Ansturm kam nach den ersten zwei Episoden, hat man das wieder so ein bisschen fallen gelassen. Ich habe das Gefühl, das nimmt jetzt gerade wieder so ein bisschen ab. Also es wird wirklich als Investment gesehen. Und ich finde, als solches muss man das auch sehen, weil ein Podcast ist kein Sprint. Also Podcast ist ein Marathon. Und wer wirklich erfolgreich sein möchte, der muss dranbleiben. Und dann ist aber auch das Feedback durchweg positiv, wie wir gesehen haben bei unseren Kunden.
Ja, Also ich finde auch, dass das Interesse an dem Format dann wirklich steigt. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir vor 3 Jahren oder 4 Jahren mal über diese Themen gesprochen haben, da war zwar so ein grundsätzliches Interesse da, aber schon irgendwie auch die Fragen so, bringt das denn was oder warum sollten wir als Unternehmen das denn machen? Und das hat sich schon geändert. Also es ist nicht mehr so, dass wir jetzt hier große Überzeugungsarbeit leisten müssen oder irgendwie erklären müssen, was das ist und warum Unternehmen da eben auch eine Chance haben oder welche Chancen da Unternehmen haben, sondern es geht dann wirklich eher konkret um, ob es halt zu dem jeweiligen Thema passt, wie die Umsetzung aussieht und so weiter.
Ja. Ja. Und wie du auch schon sagtest, ich glaube, die größte Herausforderung wird im neuen Jahr sein, dass sich Unternehmen eben irgendwie abgrenzen müssen. Mhm. Also diese Laberformate ist vielleicht nicht immer das passende Format und ich finde, da kann man auch wirklich deutlich kreativer werden und kreativer denken.
Ja.
Ich glaube auch so dieses Thema Professionalisierung sozusagen, dass man auch wirklich an der Professionalisierung und das Podcast komplett auch professionell auch rüberkommen, ist glaube ich auch definitiv was, wo wir jetzt so ein bisschen so am Scheidepunkt stehen, dass sicherlich in den letzten 2 Jahren viel ausprobiert worden ist, aber jetzt dann im Endeffekt auch schon das Thema Qualität einfach erwartet wird.
Ja. Ich habe letztens eine Studie gelesen, ich werde die nochmal raussuchen und in den Shownotes verlinken, aber da gab es einen Test, in Amerika war das, glaube ich, und sie hatten untersucht, inwiefern das gesprochene Wort auf die Glaubhaftigkeit einzahlt. Und das Ergebnis war dann, dass Zuhörerinnen und Zuhörer den Leuten eher glauben, wenn die Audioqualität passt.
Was siehst du noch so an Dingen im nächsten Jahr?
Also sehen wir dieses Jahr auch schon. Ich glaube aber, dass es zunehmen wird, und zwar die Monetarisierung von Podcasts. Also Spotify hat ja jetzt erst diese Woche die Podcast-Subscriptions angekündigt. Mhm. Auf Apple gibt es schon länger. Also wenn man Podcasts anklickt und der ist paid, kann man, glaube ich, in eine Episode reinhören oder in ein paar Minuten und dann wird man weitergeleitet zur Subscription-Page.
Ich denke mal, das führt ja auch in Richtung dann, was Monetarisierung angeht, in Richtung Advertising, Werbung. Das ist ja dann auch nochmal ein Punkt, Andrea. Ne?
Genau. Also was man jetzt schon immer mehr hört, sind diese Native-Ads, also dass die wirklich die Moderatoren selbst einsprechen und auch die Host-Read-Ads, also dass der Moderator selbst die Werbung einspricht. Das wird deutlich besser angenommen von den Zuhörern und ich glaube, dass da auch die Zukunft liegt. Und Spotify hat ja dieses Jahr schon ihr Spotify-Ad-Studio veröffentlicht und da wird es nächstes Jahr auch nochmal verbessertes Targeting geben, damit dann eben auch die Podcast-Hörer Targetings nach Interessen der Hörerinnen umgesetzt werden können. Das gibt es jetzt schon in den USA und es kommt 2022 nach Deutschland. Genau, und einen Punkt habe ich noch, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar ist es die Messbarkeit von Podcasts. Da gibt es verschiedene Standards in Deutschland leider und ich hoffe sehr, dass sich da 2022 was tut, also dass es vereinheitlicht wird. Also dass endlich klar geregelt wird, ab wann wird ein Listen als Listen gezählt oder ab wie viel Sekunden Hördauer gilt es als Stream. Also dass da wirklich Klarheit reinkommt, weil wenn wir jetzt gerade mit Unternehmen arbeiten oder auch bei unserem Podcast, wir nutzen Podigee, der richtet sich schon nach dem IAB-Standard, den ich sehr gut finde in der Hinsicht. Ich wünsche mir das vor allem, damit man, wenn man von verschiedenen Podcast-Hostern switcht, dass dann nicht das böse Erwachen kommt, wenn man die neuen Zahlen sind, die sieht, die eben nach diesen strengeren Standards gezählt werden.
Ich habe habe ich auch einen Podcast gehört von OMR, Online Marketing Rockstars. Da gab es einen, wo die zwei Gründer von dem Podcast-Studio Studio Bummens interviewt wurden. Die haben zum Beispiel diesen Ken Jebsen Podcast gemacht dieses Jahr, falls ihr den kennt. Einer so der die am meisten, also der so die größte Aufmerksamkeit bekommen haben, weil es eben auch eine andere Art der Erzählung war. Und da war das auch so lustig mit der, da haben die auch über Messbarkeit und so weiter gesprochen und der, wie heißt er, Westermeier von den, vom OMR-Podcast, der hat immer davon gesprochen, ja, und die Podcasts haben ja dann 100.000 wöchentliche Listener oder irgendwie sowas und der von Studio Bummels, der hat dann immer gesagt, ja, nicht Listener, Download und Streams. Das ist halt das, was man gerade messen kann. Also es war dann immer so lustig, dass da halt teilweise versucht oder dass halt manche denken oder so in diesem Marketing denken, was man halt bei anderen, bei Websites oder bei, was weiß ich, bei Fernsehwerbung oder keine Ahnung was, wie man dann halt denkt und dass das halt bei Podcasts noch nicht möglich ist. Also das unterstreicht auch das, was du gesagt hast, was das angeht, was so Messbarkeit angeht, dass da das Podcast-Business auf jeden Fall noch so am Anfang steht.
Und ich finde, also das sehen wir auf den Social-Media-Kanälen genauso. Also die Zahlen müssen immer hoch sein, dabei ist so viel mehr, was reinzählt. Wie lange wird meine Episode angehört? Wie ist der Austausch dazu? Vielleicht wie viele Fragen kommen rein? Ja, da würde ich mir einfach irgendwie noch mehr Offenheit wünschen.
Ja, und das ist auch ein toller Übergang zu dem Thema, was ich jetzt noch vorstellen möchte, weil du ja gesagt hast, dass da noch so viel mehr drinsteckt als reine Zahlen. Ja, also um so ein bisschen auf das einzugehen, was ihr gesagt hattet am Anfang. Also zum einen halt beim Thema Podcast oder beim Thema Social Audio, dass das ja, hattest du gesagt, Andrea, dass das ja vor allen Dingen eben über die ja, Persönlichkeit der Beteiligten, der Hosts oder der Gäste funktioniert, dass eben hier auch so die persönliche Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, das deutet eben darauf hin, dass da noch mehr ist, als jetzt in reinen Zahlen abbildbar ist. Und was aber nichtsdestotrotz eben genauso wichtig ist. Und das Zweite, bei deinem Thema, Martin, so Kommunikation mit Haltung, mit Purpose, da hatten wir ja schon kurz über das Thema R&V gesprochen. Und was wir da halt auch gesehen haben, dass das Unternehmen halt, wenn sie bestimmte gesellschaftliche Dinge aufgreifen und da auch teilweise eben wirklich eine Haltung kommunizieren und darüber eben auch ja kontrovers kommunizieren, dass da natürlich der Gegenwind auch kommt, was wir gesagt hatten, Stichwort jetzt die Impfkampagne zum Beispiel, wo viele Unternehmen mitgemacht haben. Was da eben dann wichtig ist, ist eben auch wirklich auf gute und starke Beziehungen eben bauen zu können, die dann eben im eigenen Netzwerk da sind und die da eben auch unterstützen. Und ich glaube, dass daran sieht man eben schon, dass worauf es eben dann oftmals ankommt und gerade so in der sehr polarisierten Welt eben ankommt, sind eben wirklich nachhaltige Beziehungen. Und dass da wirklich ein wahnsinnig großer Schatz ist, also sowohl jetzt kommunikativ, aber ich glaube auch jetzt aus Marketing- oder aus Vertriebssicht gesehen, ein großer Schatz ist, den Unternehmen halt auch heben können. Und das ist eben, ja genau, also dieses langfristige Beziehungen auf langfristige Beziehungen setzen, tragfähige Beziehungen eben zwischen Unternehmen oder zwischen Bezugsgruppen und Unternehmen dann eben aufzubauen, das ist auf jeden Fall etwas, was in diesem Jahr nochmal an Fahrt gewonnen hat, aufgrund verschiedener so Teilaspekte und wie gesagt, wo ich eben hoffe, dass das im nächsten Jahr dann eben auch weitergeht. Und da würde ich mal so gerne so ein paar Aspekte dann da rausgreifen, woran man das eben sieht, wo dann eben so Beispiele sind, die wir ja auch teilweise schon in unserem Podcast in der einen oder anderen Episode dann auch schon aufgegriffen haben.
Genau, unsere allererste Episode mit Ina, in der haben wir über Beziehungen gesprochen, die verlinken wir auch nochmal.
Ina ist ein gutes Stichwort. Ina ist ja bei uns bei Archetype so für das Thema Corporate Influencer zuständig. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Aspekt ist in diesem grundsätzlichen Thema Beziehungsaufbau, langfristige Beziehungen pflegen bei zwischen Unternehmen und ihren Communities, dass das da sicher eine große Rolle spielt. Denn Beziehungen werden normalerweise ja nicht zwischen Marken und Menschen aufgebaut. Normalerweise auf jeden Fall nicht, gerade so auch im B2B-Umfeld, in dem wir uns ja recht viel bewegen, nicht, sondern das ist ja normalerweise zwischen Menschen und Menschen. Und ich glaube, dass hier eben das Thema Corporate Influencer, Markenbotschafterin und Markenbotschafter halt wirklich eine große Rolle spielt, jetzt schon spielt und im nächsten Jahr auch nochmal viel größer oder dass dieses Thema nochmal größer werden wird. Bei IBM ist es ein großes Thema.
Bei Twilio.
Bei Twilio auch, genau. Also es geht halt auch wirklich stark so in die B2B-Ebene. Und ich denke, dass da wirklich ein großes Potenzial liegt. Mhm. Also ich glaube, dass wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren da durchaus auch nochmal selbstbewusster und aktiver darauf eben auch verweisen können, was für einen Wert das eben hat für Unternehmen. Und vielleicht so in Verbindung damit eben mit den Corporate Influencern auch so das externe Thema Influencer. Auch dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht mit unserer Kollegin Janine zusammen. Und ich glaube, dass hier eben auch, oder dass man hier eben auch ganz klar über die Verbindung zwischen den Corporate-Influencern, also den internen Influencern sozusagen und den externen Influencern, dass man hier auch sehr viel stärker darüber nachdenken sollte. Weil viele Unternehmen sehen eben, dass das Influencer, also externe Influencer-Thema, eben immer noch sehr viel oder sehr stark als reine Werbung an. Und das kann ich so im B2C-Bereich ja auch noch verstehen, obwohl auch da, glaube ich, da nochmal ein ganz anderes Potenzial bei so einer eher langfristigen, auf Relations ausgerichteten Sicht, da, glaube ich, noch sehr viel mehr Potenzial liegt. Aber im B2B dann eben nochmal viel stärker. Also dass man hier eben auch eine, ja eine Verbindung oder die Themen Corporate Influencer und externe Influencer eben auch kombinieren kann und kombinieren sollte. Weil da eben auch Menschen mit Menschen kommunizieren und interagieren und dadurch, glaube ich, auch nochmal das Potenzial von beiden eben sehr stark, sehr viel stärker dann eben auch genutzt werden kann.
Und wie Ina immer so schön sagt, Menschen vertrauen Menschen.
Ja.
Wollte ich gerade sagen, dass da, glaube ich, echt das Thema Beziehung, was du am Anfang angesprochen hast, auch eine entscheidende Rolle spielt, auch um es im Endeffekt auch authentisch zu gestalten und es nicht als eine reine, auch in der Community wahrgenommene Werbemaßnahme zu sehen.
Mhm. Ja, genau. Und was ja auch interessant ist, finde ich, dass das eben auch die digitalen Plattformen halt immer stärker sehen. Also das ist ja, also diese Diskussion, wie eben Unternehmen auf den Plattformen wie jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter dann eben aktiv sind, die gibt's ja auch schon ewig. Also auch dieses Gegensatz von organisch versus paid. Also dass natürlich Unternehmen auch teilweise eben die Sichtbarkeit und die Reichweite von Unternehmenscontent, Unternehmensprofilen halt die organische Reichweite drosseln, damit eben dann mehr in Werbung investiert wird, weil das ist nun mal das, worüber sich die digitalen Plattformen dann eben auch finanzieren. Aber dieser Trend, dieser Influencer-Trend hat natürlich auch großen Einfluss auf die Plattformen. Und das geht so ein bisschen dann in so diesen, ja, in ein drittes Thema neben dem Corporate Influencer und dem Influencer-Thema, was aber vielleicht sogar eine Weiterentwicklung von Influencer ist, nämlich das ist so dieses Creator-Economy. Wie ich schon gesagt habe, ist im Grunde eine Weiterentwicklung von Influencer, weil das heißt ja im Grunde, dass das eben Menschen sind, die mit Content im Grunde ja eine Sichtbarkeit haben, eine Reichweite, auch eine Relevanz bekommen und dann entsprechend eben auch damit Geld verdienen. Und das ist ja eigentlich auch das, was klassischerweise dann eben auch Influencer sind. Und das ist halt so ein Trend, diese Creator Economy, die, glaube ich, in den USA schon sehr viel stärker ist. Also da kommt es vor allen Dingen auch so stark aus der Medienlandschaft. Das heißt, dass eben Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht schon so eine gewisse Personal Brand aufgebaut haben, vielleicht auch keine Lust mehr haben, sich jetzt irgendwie an einen Verlag oder an ein Medium zu binden, dass die eben jetzt ja sich selbstständig machen im Grunde und über eigene Plattformen eben versuchen oder nicht nur versuchen, sondern es teilweise auch geschafft haben, hier eben auch wirklich so eine eigene Community, eine eigene Reichweite aufzubauen und hier eben auch sich selber zu vermarkten.
Also zusammenfassend kann man vielleicht zum Thema Creator Economy nochmal sagen, dass das auch ganz gut eine Brücke schlägt zwischen dem Influencer-Thema und dem Journalismus-Thema. Und das heißt aber auch, zurückgehend auf was du gesagt hattest, Martin, am Anfang, dass wir auch hier wieder integrierter denken müssen. Also dass auch hier in vielen Unternehmen ist halt so das Influencer-Thema und das PR-Thema, das Media-Relations-Thema halt immer noch sehr stark getrennt. Und ich glaube, auch hier gilt es halt einfach, das zusammenzudenken und nicht irgendwie als einzelne Disziplinen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und es hat eben auch dann sehr stark mit diesem Trend oder mit dem Thema persönliche Beziehungen, Pflege und Aufbau persönlicher Beziehungen zu tun, weil eben gerade in der Creator-Economy eben das Netzwerken und die und auch die Wirkung halt über diese Persönlichkeit funktioniert. Und da wieder auch Verbindung mit dem Thema Podcast von dir, Andrea, dass halt wirklich, dass eine Community um einen Creator eben entsteht aufgrund so dieser Persönlichkeit. Man folgt halt einer Journalistin oder einem Influencer, weil er halt Inhalte, oder erstmal, weil er als Person halt interessant ist und weil er oder sie halt Inhalte teilt, die halt für einen relevant sind. Und ich glaube, dass da auch die Chance für Unternehmen besteht, weil die eben eine viel größere Identifikation und auch ein größeres Engagement, eine größere Interaktion eben möglich ist, als es vielleicht über andere Kanäle geht. Und vielleicht so ein bisschen, wenn ich so an Fazit gehen würde, was so dieses Thema Beziehungen angeht, das könnte man eigentlich unter den Begriff Community Management fassen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wirklich im nächsten Jahr das Thema Community Management in allen Aspekten wirklich nochmal eine viel größere Rolle spielt. Und ich denke, da werden wir auch versuchen, da unseren Beitrag zu leisten. Weil Community Management heißt eben nicht nur, die Social Media Communities eines Unternehmens zu managen, also irgendwie Serviceanfragen oder Kommentare, Fragen zu beantworten, sondern ich glaube, so ein echtes Community Management heißt eben wirklich eine Vernetzung, eine Interaktion fördern zwischen Menschen. Und Community Management kann eben diese traditionelle Art bedeuten, also wie wir es jetzt zum Beispiel auch für die R&V machen, dass wir hier eben die einzelnen Social-Media-Communities eben der R&V managen, dass wir die betreuen. Aber Community-Management heißt eben auch, bezogen auf Corporate-Influencer oder Influencer, dass wir hier eben wirklich eine Community aufbauen wollen und pflegen wollen oder unterstützen, Unternehmen unterstützen wollen, diese Community eben aufzubauen. Und auch bei der Creator-Economy geht es ja genau darum, also dass eine Community um eine Person, um eine Creator eben ja aufgebaut wird und dann auch gepflegt wird. Und ich glaube, da ist wirklich ein Riesenpotenzial für Unternehmen, was im Grunde auch wirklich so diese ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, Haltung zeigen, integriert denken, unterschiedliche Formate auch mit aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel das Audioformat, dass das hier, glaube ich, wirklich ja sich innerhalb dieses Community-Management-Gedankens dann wirklich entfalten kann. Also da, das wäre eben so mein Wunsch oder mein Ziel dann fürs nächste Jahr, dass wir hier wirklich nochmal ein großes Augenmerk, einen großen Fokus auf diesen Aufbau von Communities dann legen und die Pflege von Communities legen.
Das finde ich ganz wichtig, Lars. Wirklich auch die Community wirklich größer zu denken und größer zu verstehen. Also im Endeffekt wirklich als die Bezugsgruppen von einer Marke und von einem Unternehmen. Genau wie du gesagt hast, da wirklich auch alle Instrumente nutzen, um mit der Community zu interagieren und in Kontakt zu treten und einen Austausch herzustellen, also wie du gesagt hast. Also ich glaube, da ist das Thema Haltung, ist das Thema Purpose super wichtig. Die unterschiedlichen Kanäle, weil natürlich auch die Community divers ist, sich auch auf unterschiedlichen Kanälen und an unterschiedlichen Orten aufhält, ja, und man da wirklich auch authentisch und zielgerichtet mit ihnen in Kontakt treten kann, über das, sage ich mal, eher enger gefasste Verständnis von Community Management in Bezug auf Social einfach hinausgehend, da den Begriff auch holistischer und größer zu denken. Also da, glaube ich, liegt wirklich die Zukunft drin.
Ja, und ich glaube, dass hier auch wirklich ein Wert, wenn wir mal ein bisschen selbstreferenziell werden wollen, hier auch der Wert liegt, den wir eben als eine Kommunikationsberatung dann auch bringen können. Weil das sehe ich persönlich, ich glaube, das sehen wir alle immer wieder, auch wenn wir mit Marketingagenturen, mit Werbeagenturen zusammenarbeiten, die können halt super Content, aber die denken halt sehr oft eben nicht in oder die denken sehr oft nicht daran, was dann mit diesem Content passiert. Also in Interaktion, dass da eben auch Menschen auf der anderen Seite sind, die diesen Content konsumieren und damit auch interagieren wollen. Und ich glaube, dass hier eben wirklich dieser Wert und der Beitrag dann eben von uns auch besteht, hier einen stärkeren Blick drauf zu werfen. Und auch Content, wenn wir an Content-Marketing denken, dass wir hier eben nicht immer nur in so hochqualitativ hochwertigen, fertigen Content denken, der wird rausgeblasen und das war's und dann soll es halt möglichst viel Reichweite bekommen, sondern eben, wie gesagt, das ist wirklich ein Grund oder die Grundlage für Interaktion ist, dass es halt bei dem Content, bei der Content-Erstellung, bei der Content-Veröffentlichung eben nicht, dass es damit nicht getan ist.
Genau, und dass man bei der Content-Erstellung auch schon drauf achtet, also dass es wirklich Hand in Hand geht.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das wäre so mein Fazit jetzt, wenn wir über das Thema nachhaltige Beziehungen sprechen und was eben dieser Aufbau, die Pflege nachhaltiger Beziehungen auch für Unternehmen eben für einen Wert und auch für uns selber als Archetype natürlich auch für einen Wert haben können. Ich meine, Martin, ich hatte ja gesagt, du kümmerst dich eben bei uns auch um das Thema Brand und das Thema Growth und das ist ja auch so ein Ansatz, den wir als Agentur ja auch pflegen und auch weiterhin pflegen wollen, dass auch wir eben in Communities denken rund um unsere Partner, um unsere Kunden, um unsere derzeitigen und zukünftigen MitarbeiterInnen, also dass wir hier wirklich auch ja diesen Community-Gedanken eben auch noch stärker pflegen wollen.
Absolut.
Okay, ich glaube, damit hätten wir dann unsere Themen soweit besprochen.
Dann wird es jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr Zeit für unsere letzte Runde, Lars.
Ja. Das stimmt. Und auch diesmal haben wir uns etwas so anlässlich der letzten Episode in diesem Jahr mal etwas anderes überlegt.
Genau. Es gibt ja Dinge, die lassen sich nicht in Geschenkpapier einpacken. Insbesondere unser Podcast-Team, bei dem wir uns sehr bedanken möchten für die Unterstützung dieses Jahr. Dieser Podcast ist wirklich ein Teamprojekt. Und zumindest mir macht es sehr viel Spaß.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Also herzlichen Dank an Miriam, die Stimme hinter unserem Intro. Ihr habt euch sicher schon gefragt, von wem diese schöne Stimme kommt. Sie kommt von Miriam.
Vielen Dank, Miriam.
Vielen Dank an Yvonne für den Podcast-Schnitt.
Dann danke an unsere Kollegen Lena, Verena, Kai und Jörg für die Kreativität beim Texten.
Vielen Dank an Ina, Louis und nochmal Miriam für die großartige Unterstützung auf Social Media.
Und dann vielen Dank an Birgit und Julia für das inhaltliche Feedback und so auch für die grundsätzliche Konzeption dieses Podcasts.
Und zu guter Letzt möchten wir uns natürlich bei unseren Gästen bedanken, die uns hier in der Kommunizierbar besucht haben. Ina, Janine, Jörg, Eugen, Christine, Petra Sammer, Petra Bernhard und vielen Dank, Martin, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Mir hat es auch großen Spaß gemacht und danke, dass ich da sein durfte und mein Wissen auch hier mit unserer Community teilen durfte.
Vielen Dank. Und dann bleibt uns ja im Grunde nur noch, das ist auch so eine Phrase, ne? Dann bleibt uns ja im Grunde nur noch allen fröhliche Weihnachten zu wünschen, ein gutes Jahresende und einen guten Start in das neue Jahr, in der Hoffnung, dass das neue Jahr ein gutes wird. Ich habe immer so eine Tradition, dass ich immer zu Weihnachten immer einen Post absetze mit dem Lied von, wie heißt es eigentlich? Happy Christmas heißt es, glaube ich, von John Lennon. Mhm. Und Yoko Ono, glaube ich, ist auch dabei. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Und da ist es halt immer, ist dann immer die Aussage, Happy Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one.
Without any fear. Ja, also wir halten die Augen offen nach diesem Tweet, Lars. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, mehr über uns zu erfahren, dann schaut auf unserem Instagram, auf unserem Twitter-Kanal oder auf unserem LinkedIn-Account vorbei. Und wir freuen uns jetzt schon auf neue Episoden im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.